Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon, guten Tag. Niemand kann bislang genau sagen, wie viele Menschen in der Ukraine schon Opfer des russischen Angriffskrieges wurden. Das Ausmaß an Zerstörung und Gewalt ist trotz der furchtbaren Bilder, die uns erreichen, möglicherweise noch größer. Krieg ist auch ein Krieg gegen die ukrainische Kultur, sagte der ukrainische Botschafter Andriy Melnyk. Kunst, Museen, kulturelle Infrastrukturen, Archive, letztlich das kollektive Gedächtnis eines ganzen Volkes. Darüber wollen wir auch in diesen Kulturfragen sprechen mit Bert Hoppe, Journalist und Osteuropa-Historiker am Institut für Zeitgeschichte. Guten Tag, Herr Hoppe.
Guten Tag, Frau Reinhardt.
Herr Hoppe, vielleicht fangen wir mal mit einem sehr konkreten Beispiel an, wenn es um Kulturgüter in der Ukraine geht. Eine sehr gut erhaltene Urkunde mit Siegel von Peter dem Großen wurde von den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg geraubt, 1941 wahrscheinlich, befand sich dann bis vor nicht allzu langer Zeit in Tübingen und wurde von dort 2019 nach Kiew restituiert. Da ist diese Urkunde, die reich verziert ist, sehr ornamental, sehr gut erhalten, nun jetzt wieder bedroht. Was ist das für eine Urkunde und inwiefern ist die Geschichte dieses Dokuments beispielhaft?
Diese Urkunde ist besonders interessant, weil sie eine Periode der ukrainisch-russischen Geschichte behandelt, die jetzt im Prinzip wieder aktuell geworden ist. Denn es geht in dieser Urkunde darum, dass sich der Kiewer Metropolit der Moskauer Kirche unterstellt und in dieser Urkunde auch ein Loyalitätseid ablegt, dass er mit seiner Kirche sich nicht in Richtung des Patriarchats in Konstantinopel orientiert. Und das war eine Zeit, in der es ein Abkommen zwischen dem ukrainischen Hetmanat und dem Zarenreich gegeben hat.
Wir müssen vielleicht noch kurz dazu sagen, dass sie von 1708 ist, die Urkunde.
Ja, genau, sie ist von 1708. Das heißt also, das war in einer Phase zwischen dem Vertrag von Pereslawl von 1654, wo eben diese sogenannte Vereinigung des ukrainischen Hetmanats und des Zarenreiches vollzogen worden ist, und dem Nordischen Krieg. Und das ist eben gerade dann das Besondere: in diesem Nordischen Krieg hat sich dann auch der Kiewer Metropolit sich dann auf die Seite dieser antizarischen Allianz gestellt und ist deswegen, nachdem die Schweden und die Ukrainer verloren haben, in Ungnade gefallen.
Also man kann schon sagen, dass diese Urkunde wichtig ist für die ukrainische Kultur, für das Verständnis von kultureller Identität. Gibt es da noch andere Beispiele, von denen Sie wissen, dass die akut gefährdet sind?
Die akute Gefährdung in der Ukraine lässt sich momentan aufgrund dieses dynamischen Kriegsgeschehens aktuell schwer einschätzen. Man kann allerdings feststellen, dass insbesondere in beispielsweise Städten wie Tscherniw, nördlich von Kiew, in der Nähe der russischen Grenze, die ja mehrere Wochen lang belagert worden ist und schwer beschossen worden ist, dass dort zu bedeutenden Verlusten von Kulturgütern gekommen ist. Und zwar insbesondere ausgerechnet dem Archiv des SBU, also des ukrainischen Geheimdienstes. Und in diesem Geheimdienst lagerten die ganzen Akten der in dieser Region unter dem Stalin-Regime repressierten Menschen. Und dieses ganze Archiv ist jetzt durch Artilleriebeschuss abgebrannt und die Akten sind vernichtet.
Diese Geheimdienstarchive, die gibt es in vielen Städten in der Ukraine, richtig?
Es gibt noch aus der Sowjetzeit herrührend diese Gliederung der Ukraine in Oblaste, in Gebiete. Und in jedem Gebiet gibt es eben eine Gebietsverwaltung des Geheimdienstes. Und diese Gebietsverwaltungen haben jeweils dann Archive, die noch aus der Sowjetzeit stammen.
Ist das möglicherweise etwas, was für die russische Seite, für Putin interessant sein könnte, genau diese Archive überzuführen nach Russland oder sie zu zerstören, weil da eben auch ein Teil der russischen Geschichte, der möglicherweise in der Ukraine anders aufgearbeitet wird als in Russland, vorhanden ist?
Wie weit dieser Angriff auf das Archiv jetzt gezielt war, das lässt sich momentan natürlich schwer sagen. Allerdings kann man tatsächlich feststellen, dass es grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweise an diese Archive, insbesondere die die Repression betreffen, gibt. Also rein formal juristisch gibt es auch in Russland die Möglichkeit, sich Akten beispielsweise von sogenannten Repressierten, also von Opfern der Stalin-Herrschaft anzuschauen, wenn man entweder selber ein Verwandter ist oder wenn man eine Genehmigung bekommen hat. Allerdings ist eben dieser Zugang sehr kompliziert, sehr schwierig und wird häufig von den zuständigen Archivmitarbeiterinnen und Archivmitarbeitern verzögert. Wohingegen in der Ukraine der Zugang zu diesen Archiven schon vor 2014 deutlich liberaler gehandhabt worden ist und nach dem Maidan, dem Umsturz in der Ukraine, sind die Möglichkeiten, mit solchen Akten zu arbeiten, in der Ukraine nochmal deutlich stärker geworden. Und insofern kann man sagen, dass es dort schon von Russland, falls sie dort Gebiete besetzen und die Archive in ihre Macht bekommen, der Zugang zu diesen Unterlagen auf jeden Fall wieder deutlich eingeschränkt würde.
Das heißt, für Historiker, die sich mit der Geschichte der Ukraine, mit der Geschichte Russlands und auch mit der Geschichte Deutschlands beschäftigen, sind die Archive in der Ukraine sehr, sehr wichtig.
Das auf jeden Fall. Es gibt beispielsweise in Kiew in dem zentralen Staatsarchiv einen großen Teil der Überlieferung der deutschen Besatzungsbehörden, unter anderem beispielsweise vom sogenannten Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg, der dafür zuständig war, die Kulturgüter, die es in der besetzten Ukraine gab, durchzusehen und danach auszusortieren, welche von diesen Unterlagen für die deutsche Kriegsführung bzw. für die NS-Propaganda notwendig gewesen ist. Und diese Unterlagen lassen sich eben in der Ukraine sehr gut einsehen.
Sie arbeiten gerade an einem Buch, das sich mit Kiew im Jahrzehnt der Gewalt 1937 bis 1947 beschäftigt. Das ist auch der Titel oder der Arbeitstitel des Buches. Wie stark sind Sie denn auf Forschungen in der Ukraine angewiesen in den Archiven? Sie waren ja kurz bevor der Krieg dann tatsächlich begann noch da.
Ja, tatsächlich. Ich war bis zum 15. Februar diesen Jahres in Kiew und habe dort insgesamt 4 Wochen in den Archiven gearbeitet und war zuletzt eben in dem zentralen Archiv des ukrainischen Geheimdienstes. Und durch den Angriff ist jetzt natürlich meine Arbeit, so wie ich sie bislang konzipiert habe, schon sehr schwer gefährdet, weil eben in diesen Untersuchungsakten, die der NKWD angelegt hat, auch sehr viel Material zu finden ist, insbesondere über die deutsche Besatzung und die Zeit davor und danach. Und insofern ist jetzt für mich tatsächlich die Frage, inwieweit ich jetzt mein Projekt zumindest in den nächsten Monaten fortführen kann. Also so wie es jetzt aussieht allerdings, kann man ja hoffen, dass zumindest Kiew vorerst nicht wieder angegriffen wird.
Jetzt ist es so, dass es verschiedene Initiativen gibt, zur Rettung des Kulturgutes, auch der Archive, zu digitalisieren, damit man einerseits die Bestände tatsächlich im Netz hat, auf Servern hat, damit man vielleicht auch das, was möglicherweise vernichtet wird, doch irgendwie zumindest noch digital hat. Können Sie uns einen Überblick darüber geben, wie gut das funktioniert?
Tatsächlich hat es gerade in den letzten Jahren in der Ukraine, wie allerdings auch in anderen Ländern, ganz bemerkenswerte Fortschritte bei der Digitalisierung gegeben. Allerdings muss man dabei bedenken, dass in der gesamten Ukraine schätzungsweise 86 Millionen Archiveinheiten vorhanden sind. Und Archiveinheiten bedeutet dann sowohl Akten, Papierakten, Fotografien, Filme und so weiter. Und so eine Akte kann ja bis zu 1000 Blatt umfassen. Und insofern kann man sich vorstellen, was für ein riesiger Umfang an Unterlagen das ist, weswegen also bislang ein winziger Teil überhaupt digitalisiert worden ist. Es hat jetzt direkt nach Beginn der russischen Großinvasion Initiativen gegeben, einen Teil dieser Akten, die digitalisiert worden sind und noch nicht auf ausländischen Servern liegen, in eine Art Notrettung auf ausländische Server zu kopieren. Dort haben vor allem wieder die Briten sich sehr engagiert gezeigt. Allerdings eben ein großer Teil dieser Akten, wie gesagt, ist nicht digitalisiert. Und da muss man dann teilweise auf Mikrofilme zurückgreifen. Oder sagen wir so, da gibt es schon einen Teil von Akten, die noch seit Ende der 90er Jahre auf Mikrofilm kopiert worden sind.
Ich nehme an, dass auch für die jüdische Kultur viele Archivmaterialien wichtig sind. Also Sie hatten es schon erwähnt, Bert Hoppe, dass aus der deutschen Besatzungszeit eben auch viele Unterlagen dort zu finden sind. Wie bedroht ist sozusagen das kulturelle jüdische Gedächtnis in der Ukraine?
Ja, da ist allerdings viel schon im Zweiten Weltkrieg vernichtet worden, weil insbesondere die jüdische Überlieferung speziell im Fokus der deutschen Besatzungsbehörden stand. Da sind hunderte von Kisten beispielsweise von jüdischen Büchern aus den zentralen Bibliotheken Kiews abtransportiert worden. Jetzt die aktuelle Bedrohung betrifft dann beispielsweise Zentren der jüdischen Kultur wie dem heutigen Dnipro. Ursprünglich, früher hieß es Dnipropetrovsk. Dort gibt es eines der größten jüdischen Kulturzentren überhaupt in Osteuropa. Und das ist nebenbei bemerkt auch interessant, dass dieses Kulturzentrum bei uns in Mitteleuropa so wenig bekannt ist. Das deutet auch darauf hin, wie wenig wir über das kulturelle Potenzial der Ukraine überhaupt Bescheid wissen.
Was ist der Grund dafür? Was glauben Sie?
Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass die Ukraine aus deutscher Perspektive immer im Schatten Russlands gestanden hat und eigentlich auch als ein Teil Russlands angesehen worden ist. Das merkt man ja heute beispielsweise an so Details, wenn über den Zweiten Weltkrieg gesprochen wird und wenn über gefallene sowjetische Soldaten gesprochen wird. Ganz häufig über russische Soldaten gesprochen wird, obwohl es natürlich auch belarussische, ukrainische und Soldaten anderer Ethnien und Sowjetrepubliken gewesen sind, die beim Kampf gegen Hitler-Deutschland gefallen sind. Insofern kann man auch feststellen, dass es möglicherweise so eine Arroganz Deutschlands gibt gegenüber einem Land wie der Ukraine, was die Deutschen nicht so richtig fassen können. Das merkt man beispielsweise daran, dass die Ukraine im Prinzip immer mit dem Adjektiv zerrissen charakterisiert worden ist. Also die Ukraine als ein zerrissenes Land, was ja aus diesem Grunde aus der Sicht vieler deutscher Beobachter eigentlich nicht lebensfähig war. Und wenn man zurückblickt auf 2014, den Beginn des russischen Angriffskrieges, da gab es ja in der deutschen Öffentlichkeit immer wieder Vorschläge von Politikern und Politikwissenschaftlern, ob es nicht eigentlich sinnvoll sei, die Ukraine zu teilen in einen vermeintlich pro-russischen Teil und in einen pro-ukrainischen Teil. Und das Empörende ist, dass eigentlich damit ein wesentliches Narrativ der russischen Propaganda fortgetragen worden ist, die auch immer wieder erklärt hat, dass die Ukraine kein vollständiger Staat ist und dass man ihn eigentlich in seine Einzelteile zerlegen müsse.
Sie haben es ja schon gesagt, wir wissen eigentlich zu wenig über die ukrainische Kultur. Es gibt 7 Welterbestätten in der Ukraine. Die Sophienkathedrale ist möglicherweise doch vielen ein Begriff, weil sie natürlich auch eine sehr signifikante Architektur hat. Sicherlich auch das Zentrum der Altstadt von Lviv. Es gibt aber auch noch hunderte von Museen. Es gibt rund 3000 Kulturstätten in der Ukraine. Wie gefährdet sind die denn jetzt eigentlich?
Wenn wir beispielsweise die Sophienkathedrale nehmen, dann muss man sagen, dass das ein Bau ist, der tatsächlich potenziell schwer gefährdet ist, wenn der Krieg von Russland aus weiter eskaliert wird. Da die russische Führung ja schon mehrmals gedroht hat, Regierungsgebäude mit Raketen zu beschießen. Und Nur in 200 Meter Luftlinie Entfernung von der Sophienkathedrale steht beispielsweise einerseits die Zentrale des ukrainischen Geheimdienstes und andererseits das Hauptquartier der ukrainischen Grenztruppen. Das heißt also, wenn die Russen beschließen würden, diese Gebäude mit Raketen anzugreifen, dann könnte man ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Sophienkathedrale dadurch auch beschädigt würde.
Wie wichtig ist denn die Sophienkathedrale, wenn wir jetzt mal nochmal bei dem Beispiel bleiben, für die ukrainische Kultur?
Ja, die Sophienkathedrale ist zentral, weil sie auch ein Ort gewesen ist, in dem sich in der frühen Neuzeit die ukrainische Volksversammlung versammelt hat. Also das ist ein Ort, der tatsächlich für die Ukraine als eine selbstständige Nation schon vor der ersten modernen Staatsgründung nach dem Ersten Weltkrieg eine große Bedeutung hatte. Abgesehen davon natürlich ist sie als Bau an sich selber ein unglaubliches Zeugnis. Wenn man dort unter den Gewölben langstreift und oben auf die Emporen geht, findet man beispielsweise eine unglaublich beeindruckende Vielzahl von Graffiti, die teilweise bis ins Mittelalter zurückgehen und die zeigen, wie viele Menschen und wie viele auch Heerscharen durch diese Stadt schon durchgezogen sind.
Es gibt Kulturgut, das sozusagen nahezu unbekannt war bei uns. Dazu gehört sicherlich auch das Kunstmuseum in Iwankiw mit Werken der naiven Malerin Maria Primatschenko. Das ist zerstört, viele Bilder sind auch zerstört. Die Haager Konvention hat 1954 den Kulturgüterschutz im Völkerrecht verankert. War das sozusagen von russischer Seite auch das Signal, dass man sich nicht daran halten wird? Also schon gar nicht, wenn es wie hier dezidiert um ukrainische Kultur geht, eben an die Haager Konvention?
Wenn man die russische Kriegsführung betrachtet, kann man feststellen, dass sie gerade zum Beispiel mit Blick auf Mariupol ein solches Flächenbombardement veranstaltet hat, dass es eigentlich klar ist, dass in diesem Rahmen nicht mehr auf Kulturstätten Rücksicht genommen wird. Es werden ja jede Menge auch ungelenkte Bomben, sogenannte dumme Bomben, mitten auf das Stadtzentrum abgefeuert. Und insofern ist dann klar, dass dort, selbst wenn es nicht gezielt ist, so dann doch billigend in Kauf genommen wird, dass dort zahlreiche Kulturdenkmäler zu Schaden kommen werden.
Ja, man kann möglicherweise auch von Vernichtung sprechen. Also Sie haben ja vorher schon von der Arroganz auch der Deutschen, vielleicht auch des Westens gegenüber der ukrainischen Kultur gesprochen. Jetzt wissen wir, dass Deutschland doch gezielt das kulturelle Gedächtnis in der Ukraine schon einmal vernichtet hat im Zweiten Weltkrieg, zum großen Teil jedenfalls. Haben Sie das Gefühl, dass die Geschichte sich hier auch wiederholt?
Das ist natürlich für einen Historiker schwierig zu beantworten, weil wir da immer so unglaublich gerne differenzieren wollen. Was man allerdings feststellen kann, ist, dass es bestimmte Muster gibt, die sich wiederholen. Und das ist insbesondere, wenn man blickt auf diese Frage, inwieweit Geschichte instrumentalisiert wird. Wenn wir auf die Tätigkeit der deutschen Kunstraubkommandos blicken, die im Zweiten Weltkrieg in der Ukraine unterwegs waren, da kann man feststellen, dass dort speziell Material gesucht worden ist, was entweder antibolschewistische oder antisemitische Kampagnen belegen konnte oder mit denen der sogenannte Lebensraum der Deutschen legitimiert werden sollte. Also mit einer unglaublichen Ausdauer haben die Deutschen zum Beispiel nach Siedlungsspuren von Goten gesucht, also um zu demonstrieren, dass es eigentlich ein arischer Lebensraum dort. Und jetzt umgekehrt, wenn man das russische Verhalten betrachtet, dann kann man feststellen, dass jetzt auch die Geschichte sehr stark instrumentalisiert wird. Und zwar eben insbesondere mit Blick auf den Zweiten Weltkrieg, die sogenannte Befreiung vom Faschismus, unter der ja dieser ganze Krieg steht. Und dort wird jetzt dann versucht, insbesondere die ostukrainischen Gebiete als eigentlich russische Territorien darzustellen und damit auch die anstehende, offensichtlich geplante Annexion der Gebiete von Luhansk bis Odessa in die Wege zu leiten.
Wir wissen, Sie haben auch schon beschrieben, was zerstört worden ist. Ich will noch kurz hinzufügen, und das ist längst natürlich noch nicht alles, aber in Charkiw das Holocaust-Mahnmal, die Verkündigungskathedrale, das staatliche Theater für Oper und Ballett, ein Kunstmuseum, alles wurde zerstört. Jetzt gibt es von deutscher Seite, wenn wir jetzt nur darüber sprechen, die Initiative Netzwerk Kulturgutschutz Ukraine. Was würden Sie sagen, reichen diese Hilfen aus? Tut Deutschland genug?
Deutschland war vor allem ziemlich spät dran in dem Fall. Ich weiß bei dieser Kulturgutschutzinitiative leider im Moment konkret nicht, welche konkreten Schritte dort unternommen werden. Es ist allerdings festzustellen, dass diese Kulturgutinitiative erst nach dem Überfall aus der Taufe gehoben worden ist und dass eben die Verbindungen, auch die institutionellen Verbindungen Deutschlands in Richtung der Ukraine bis zum 24. Februar eigentlich sehr stark unterentwickelt gewesen sind. Und insofern ist dann auch die Frage, wie schnell man das innerhalb unter den Kriegsbedingungen, den gegenwärtigen Kriegsbedingungen jetzt ändern kann. Also es werden Materialien in die Ukraine geschickt, feuerfeste Schränke, Folien, mit denen man Kulturgüter abdecken kann für den Fall, dass es ein Feuer ausbricht in den Magazinen. Aber das sind natürlich nur Tropfen auf den heißen Stein.
Also letztlich nochmal die Frage, müsste mehr passieren, auch von Deutschland aus?
Es müsste auf jeden Fall mehr passieren, aber andererseits ist eben auch die Frage, was man jetzt konkret tun kann. Also ich habe mich beispielsweise mit dem Leiter der ukrainischen Archivverwaltung unterhalten über Evakuierungen von Kulturgütern aus den vom Krieg bedrohten Regionen, insbesondere im Osten der Ukraine. Und da hat er mir erzählt, dass es schwierig sei, zum einen Transportkapazitäten zu bekommen und zum anderen auch so diese Frage im Raum steht, inwieweit jetzt solche Transporte nicht auch unter Beschuss geraten. Das ist etwas, was man immer wieder von Vertretern der Kulturinstitutionen in der Ukraine hört, dass sie sich natürlich sehr große Sorgen machen um die Kulturgüter, aber dass ihnen auch das Leben ihrer eigenen Mitarbeiter, abgesehen natürlich von dem Leben anderer Menschen, wichtiger ist und dass aus dem Grunde deswegen Evakuierungen mit großer Vorsicht nur durchgeführt werden.
Denn man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, dass zwar auf der einen Seite die Nationalgarde sicherlich einige Kulturstätten bewacht, aber es sind auch oft die Museums-, Bibliotheks-, Archivmitarbeiter selbst.
Ja, also das ist wirklich bemerkenswert, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kulturinstitutionen dort vor Ort bleiben und sich dort kümmern, eben weil sie auch selber wissen, was für ein großes Risiko Kulturschätze ausgesetzt sind, wenn man sie eben aus ihren bisherigen guten Aufbewahrungsräumen herausholt und möglicherweise in ungünstigen Situationen sonst lagert.
Ich will Sie zum Schluss, Bert Hoppe, noch fragen, je nachdem, inwiefern man das überhaupt heute schon beurteilen kann, wie groß das Ausmaß der Zerstörung bislang schon ist.
Das kann man tatsächlich momentan sehr schwer abschätzen, wie groß das Ausmaß der Zerstörung ist. In Städten wie Mariupol und Tscherniw kann man feststellen, dass es sehr, sehr groß ist. In Tscherniw, wie gesagt, das ganze Archiv, was abgebrannt ist. In Mariupol die Stadt, die weitgehend dem Erdboden gleichgemacht ist. Bei vielen anderen Orten, die sich jetzt unter russischer Besatzung befinden, da sind allerdings die Einschätzungen, wie stark dort die Zerstörungen fortgeschritten sind, bislang kaum möglich. Das wird man auf absehbare Zeiten nicht so schnell herausfinden können. Woran auch zu erinnern ist, dass ja ein großer Teil des Donetsk-Beckens schon seit 2014 besetzt ist. Luhansk und Donetsk, in denen es eben auch große Archive gibt. Und wie dort konkret die Situation aussieht, das entzieht sich unserer Kenntnis.
sagt der Osteuropa-Historiker Bert Hoppe vom Institut für Zeitgeschichte, mit dem ich in diesen Kulturfragen über die Folgen des Krieges in der Ukraine für Kulturgüter und das kulturelle Gedächtnis des Landes gesprochen habe. Diese Sendung haben wir am Freitag aufgezeichnet. Im Programm geht es weiter mit Kultur heute. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Anja Reinhardt.